jetzt Theo predigt heute für uns. So, stell deine Antennen auf Empfang und ja, genau.
Ja, guten Morgen. Jetzt weiß ich wieder gar nicht, wie ich anfangen soll. Fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte, anstatt einer Predigt, dann wäre das, was Hedwig gesagt hat, das geeignete Vorwort gewesen. Also schon interessant, wie immer alles zusammenpasst. Und wenn ihr noch dran denkt, was wir vorher gesungen haben, wir haben da unter anderem gesungen, das Grab ist leer. Und Leute, wenn das nicht wäre, wären wir heute Morgen gescheiter im Bett geblieben und hätten ausgeschlafen. In einem Punkt, aber nur in einem, stimme ich mit Lenin überein. Religion ist Opium fürs Volk. Ab und zu ein gutes Gefühl, aber meistens Kopfweh. So in die Richtung möchte ich euch was sagen. Am 18. Dezember 1865, wisst ihr, was da passiert ist? Da ist in den Vereinigten Staaten die Sklaverei durch den 13. Zusatzartikel abgeschafft worden. Was meint ihr? Wie viele Sklaven gab es noch am 19. Dezember? In Wirklichkeit keine. Aber die meisten lebten immer noch als Sklave. Einmal, weil sie die Wahrheit nicht erfuhren. Die andere, weil sie entschlossen haben, sich einfacher so weiterzuleben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Andere, weil sie abhängig waren. Und das alles, obwohl sie eigentlich wussten, dass sie frei sind. Für die Plantagebesitzer war das natürlich ein Desaster. Ja. Ich muss jetzt noch ganz schnell was erledigen. Und ich nehme jetzt Autorität über den Raum. Und alle die Lügegeister, die kein Anrecht haben, die verschwinden jetzt. Und alle, die Anrecht haben, die bleiben da, die man jetzt hören, was passiert. Und ich verbiete euch den Mund. So, jetzt lese ich euch mal eine Geschichte vor. Ihr müsst euch vorstellen, für die Plantagebesitzer war das natürlich ruinös. Und die haben sich dann natürlich getroffen, um Maßnahmen zu besprechen, was man dagegen machen könnte. Sklaverei ist abgeschafft, war das, was im Raum war. Wir haben den Kampf verloren. Ja. Aber da war dann der Vorsitzende von denen. Und der ist da vorne gestanden, ganz cool. Und mit einem durchtriebenen Lächeln hat er gesagt, nicht unbedingt. Solange diese Leute glauben, dass sie immer noch Sklaven sind, ist diese Emanzipationserklärung praktisch wirkungslos. Wir haben zwar keinen Rechtsanspruch mehr auf sie, aber die meisten wissen das doch gar nicht. Haltet sie davon ab, die Wahrheit zu erfahren, und eure Herrschaft über sie wird nicht infrage gestellt. Da schreit einer aus der Menge, aber was ist, wenn sich diese Nachricht trotzdem verbreitet? Da lächelt er wieder überlegen. Keine Grund zur Panik. Wir haben noch andere Eisen im Feuer. Vielleicht können wir sie nicht davon abhalten, diese Nachricht zu hören, aber wir können sie immer noch davon abhalten, diese Nachricht zu verstehen. Man nennt mich nicht umsonst den Vater der Lüge. Wir haben immer noch die Möglichkeit, die ganze Welt zu täuschen. Sagt ihnen einfach, dass der 13. Zusatzartikel missverstanden wurde. Sagt ihnen, sie werden frei sein. In Zukunft, irgendwann mal, später. Aber nicht jetzt. Diese Wahrheit ist eine positionelle Wahrheit. Die gilt später. Ein anderer Plantagenbesitzer schreit, aber man wird von mir erwarten, dass ich sowas sage. Sie werden mir deshalb nicht glauben. Und wieder erklärt er mit ruhiger, überlegener Stimme, dann such unter Ihnen die guten Redner, die davon überzeugt sind, immer noch Sklaven zu sein. Und lass die für euch reden. Denkt daran, die meisten von Ihnen wurden als Sklaven geboren, lebten als Sklaven, Wir brauchen sie nur zu täuschen, damit sie wie Sklaven denken. Solange sie weiter wie Sklaven handeln, wird es nicht schwer sein, sie davon zu überzeugen, dass sie noch Sklaven sind. Sie werden ihre Sklavenidentität aufgrund der Dinge, die sie tun, aufrechterhalten. Und in den Momenten, wo sie behaupten und versuchen, frei zu sein, flüstere ihnen einfach ins Ohr: Wie kommt ihr denn auf diese verrückte Idee, keine Sklaven mehr zu sein? Ihr handelt doch wie Sklaven. Und je mehr ihr sie damit konfrontiert, desto mehr werden sie es glauben. Kommt es euch irgendwie bekannt vor? Das ist auch die Art und Weise, wie so, sagen wir mal, in den höllischen Meetings geredet wird über euch. Viele Menschen haben die Nachricht von ihrer Befreiung, von ihrer Freiheit, die ihnen zusteht, noch gar nicht gehört. Andere haben die Nachricht gehört. Sie sehen auf ihre Gefühle, auf ihre Erfahrungen und dann sagen sie: Funktioniert nicht. Und lebt weiter wie Sklave, weil es einfach auch einfacher ist. Andere, die geben sich Mühe, wie Freie zu leben. Klappt auch. Meistens wenigstens. Aber immer wieder schlägt so dieses gewohnte sklavische Leben durch. Andere wiederum sind frei. Die glauben dem, der dafür gesorgt hat, dass sie frei sind. Und sie wissen, dass diese Freiheit rechtsgültig ist. Sie verlassen sich nicht mehr auf ihre Gefühle und Erfahrungen, sondern sie verlassen sich darauf, dass ihr früherer Eigentümer keine Autorität mehr über sie hat und dass sie ihm keinen Gehorsam schuldig sind. Tja, soweit zur Theorie. Ich hoffe, dass sich jetzt niemand ärgert. Das könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand sagt: Aber du kennst meine Situation nicht. Hast recht, kenne ich nicht. Aber ich kenne meine. Und ich möchte euch einfach was aus meinem Leben erzählen. Ich bin eigentlich ziemlich christlich aufgewachsen, aber halt christlich, ja. Ich bin dann voller Überzeugung zur Bundeswehr gegangen, habe da gewisse Vorstellungen gehabt. Die hat es innerhalb von 2 Tagen gekippt. Frust pur und ja, es ist vieles zusammengekommen. Das Endeffekt war, der Bierkonsum ist gestiegen. So viel vielleicht, ich war noch nie ein schlankes Männlein, ja, aber wo ich eingezogen worden bin, hatte ich 85 Kilo, wo ich entlassen bin, 105, nicht vom Essen. Ich war noch 15 Monate Alkoholiker. Ja. Und dann haben wir probiert, oder ich habe probiert, das erst, dass es niemand sieht, hat aber nicht funktioniert. Dann haben wir anders umgestellt, so auf die, sag mal, auf die Stärke-Methode, dass man ja stark ist, wenn man viel trinkt. Und ja, es ist 10 Jahre ungefähr so weitergegangen. Und dann kam ein einschneidendes Erlebnis. Ich wage zu behaupten, das ist eine der wenigen Kindertaufe, die wirklich Sinn gemacht hat. Eines unserer Kinder ist getauft worden. Und ja, und ich habe das Evangelium gehört und vielleicht auch zum ersten Mal verstanden. Habe ein bisschen rumdruckst. Abends, wo die Party vorbei war, habe ich sogar gesagt: Wenn mich brauchen kannst, wenn es eine Chance gibt, ich tät gern. Nichts Großes passiert, keine Erscheinungen, nichts. Ich habe noch am nächsten Tag mittags um 12 Uhr festgestellt, dass ich noch kein Bier getrunken habe. Aber in der Zeit danach, es ging eigentlich gut, aber es kamen dann halt immer wieder diese, da ging es doch schlecht, da warst du im Stress. Ja. Und dann hast du irgendwie immer wieder die Kante gegeben, oder nicht hast dir, sondern ich habe mir die Kante gegeben. bis dann halt mal etwas anderes passiert ist. Einfach die Erkenntnis, dass Jesus mich eigentlich frei gemacht hat. Gehen wir mal weiter. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz für uns die vollständige Freiheit erworben hat. Außer Vergebung der Sünde, außer Verheilung. Auf jeden Fall die vollständige Freiheit. Und da gibt es diesen Gegenspieler, den manche belächeln oder totschweigen. Man nennt ihn Teufel oder Satan. Ich bin überzeugt, dass es den gibt. Der will uns davon abhalten. Ganz einfach. Obwohl er besiegt ist. Der ist zu 100% besiegt. Habt ihr schon mal so auf dem Bauernhof so einen Hund an der Kette gesehen? Der macht meistens ein riesen Drama, bellt und faucht und tut. Und du kannst ganz cool dastehen und lachen. Es sei denn, du kommst ihm zu nah. Weil wenn du näher rangehst, wie die Kette lang ist, beißt er dich. Und so ist das bei dem Kollege auch. Und so das Hauptaugenmerk, wo er es drauf angelegt hat, es ist unsere Identität. Und Hedwig hat vorher von einer Schlacht gesprochen, im Kopf. Und die findet statt. Die findet jetzt statt. Diese Schlacht in unserem Kopf, da geht es um unsere Identität. Da geht es um unsere Gedanken. Und die können wir nur gewinnen, wenn wir die Wahrheit erkennen und glauben. In Johannes 8, Vers 32, da steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay. Manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da in einer blöden Situation ist. Und die meisten Christen haben, wie soll ich das jetzt ausdrücken, mit schlechten Gewohnheiten und auch mit Abhängigkeit zu kämpfen. Manchmal sind sie mehr sichtbar, manchmal weniger. Manchmal geht es tagelang gut, wochenlang, monatelang. Und dann zupft jemand an deiner Sklavenkette und du hüpfst. Und was danach kommt, wissen die auch, was es betrifft. Schlechtes Gewissen. Alles blöd, man schämt sich. Der klinische Ansatz für sowas, für so eine Abhängigkeit, die übrigens auch Sünde ist, weil ich mich auf was anderes verlasse wie auf Gott. Das heißt Sucht. Also ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel. Wenn du also dein regelmäßiges Quantum Alkohol trinkst, oder nicht trinkst, sondern brauchst, es geht nicht ums Trinken, sondern ums Brauchen, dann bist du alkoholkrank. Umgangssprachlich ist dieser Mensch ein Trinker oder wenn man sich noch eine Etage tiefer begibt, ist ein Säufer. Und dieses Modell kannst du mit jeder erdenklichen Abhängigkeit kannst austauschen. Ja? Und dann lernst du auf einmal Jesus kennen und vielleicht dich noch kennen, sondern du entscheidest, dich nachzufolgen. Und dann passiert Folgendes. 2. Korinther 5, Vers 17. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und ich mag den Vers eigentlich in der Luther-Übersetzung. Da steht, neue Kreatur. Also ein neues Lebewesen. Du bist nicht eine theoretische Schöpfung, wo ein Brief kriegt, neue Schöpfung, sondern du bist ein neues Lebewesen. Du magst Trinker gewesen sein, aber jetzt, was bist du? Die Gerechtigkeit Gottes. In Gottes Auge bist du jetzt gerecht. Vielleicht verhältst du dich noch ab und zu wie ein Trinker. Das liegt daran, weil du nicht begriffen hast, dass du deine Identität gewechselt hast. Kennt ihr die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Das war so, der Dr. Jekyll hat so Versuche gemacht und dabei ist irgendwas passiert, dass er die Persönlichkeit gewechselt hat und zum Verbrecher geworden ist. Und es ist immer hin und her. Und viele Christen, die diese Probleme haben, die fühlen sich genau so. Und ich sage da eins, diesen Mr. Hyde, den Anzug kannst du abziehen. Kannst du ausziehen, aber hängen bloß nicht in den Schrank. Bringen auf den Müll, dort wo er hingehört. Und viele oft sind Christen der Meinung, dass wir aus Gnade errettete Sünder sind. Vergiss es. Weil wenn du so denkst, sobald es ein bisschen anstrengend wird, sobald du nicht gut drauf bist, oder wenn du einsam bist, dann kommt all das wieder, was du eigentlich schon längst entsorgt haben meinst. Und die Stimme flüstert dir dann auch, du wirst frei sein, irgendwann mal später in Zukunft. Futurismus nennt man das. Aber das ist heute nicht das Thema, das ist vielleicht andermal. Und mit dieser Sache versuchst du dich zu trösten, wenn dir wieder mal so ein Unfall passiert ist. Etwas, was du dir unbedingt merken musst. Identität ist nicht die Summe deiner Taten. Identität ist die Grundlage, aus der deine Taten hervorgehen. Um das nochmal mit einem Beispiel vom Alkoholiker zu verdeutlichen. Wenn du glaubst, dass du Alkoholiker bist, wenn auch ein kleiner oder nur ab und zu oder heimlich, du wirst immer wieder zu viel trinken. Sobald wir verstehen, dass unsere Taten dem entspringen, also was ist deine Identität, kann sich da was ändern. Wenn du begreifst, abspeicherst, weißt, wie auch immer, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, deshalb lebe und handle ich gerecht, denn das ist, was ich bin. Dann kannst du was ändern. Also mir geht es so. Ich habe manchmal immer noch Probleme. Aber wenn ich mir das vorsage, verschwinden sie meistens ganz schnell, weil passiert da was im Kopf. Und ich rate dir, mach dir das bewusst. Lern es auswendig, mach es zu deinem Bildschirmschoner, schreib es auf den Spiegel, verteil Zettel überall, wo du bist. Das sollte eigentlich so sein, wenn dich nachts jemand weckt, das Erste, was dir in den Sinn kommt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn das funktioniert, dass unsere Identität aus dem definiert wird, dass wir gerecht sind, kann sich dramatisch was ändern. Schon ganz am Anfang hat der Teufel probiert, die Identität des Menschen in Frage zu stellen. 1. Mose 1, 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische, das Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wenn du das so liest, was hat der Mensch dafür tun müssen, um zu sein wie Gott? Nichts. Er ist so geschaffen. Das war seine Identität. Und was macht die Schlange? Die präsentiert den Menschen, dass das so nicht ganz stimmt, dass sie was machen müssen, um zu sein wie Gott. 1. Mose 3, 4 und 5. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Die Schlange wollte praktisch oder hat der Eva glaubhaft gemacht, ihre Identität dadurch bestimmen zu können, dass sie etwas tut. Wir müssen uns wieder so sehen, wie Gott uns sieht. Und dort können wir frei werden. Wenn wir das glauben, was Gott über dich glaubt. Und wenn es noch so anders gefühlsmäßig ist. Und wenn du gerade wieder einen riesen Bockschasse hast. Gott glaubt über dich, dass du gerecht bist. Weil sonst hätte er den Preis mit Jesus nicht zahlen müssen. Wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass du gerecht bist, dass du wertvoll bist, wäre es irgendwie für die Katz gewesen. Das haben wir so ganz frei alemannisch gesagt. Und deshalb schreibt der Paulus im Epheser 4, Vers 21 bis 24, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Also Mr. Hyde abgelegt. Der sich durch die betrügerische Begierde zugrunde richtet. Dagegen erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen hat, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das, wie Gott dich sieht, gerecht und heilig. Und da brauchst du nicht mal ein Bild von dir, du bist heilig. Bilder sind nicht heilig. Und ja, das ist eigentlich das, Vers 23. Wir müssen unser Denken, unsere Gesinnung ändern. Und genau da findet die Schlacht statt. Und es gibt so vier Perspektiven, aus denen wir unsere Identität anschauen können. Einmal aus Sicht des Teufels, dem Verkläger der Brüder und übrigens auch der Schwestern. Wenn wir dem seine Meinung übereinstimmen, sind wir am Ende Menschen, die ein besiegtes, ein verbittertes und von Schuldgefühl geplagtes Leben führen. Wenn wir das angucken, wie uns andere sehen, sind wir unsicher und voll mit Menschenfurcht. Wir wollen es alle recht machen und merken, wir können es nicht. Wenn wir unsere Identität nach dem beurteilen, wie wir uns selber sehen, dann rechnen wir ständig unsere Taten zusammen, machen einen Strich drunter. Unser Ergebnis ist, nicht gut. Und dann gibt es eben noch die Identität, wie Gott uns sieht. Wenn wir mit Gottes Sicht übereinstimmen, dass wir gerecht und heilig sind, dann wird sich dein Verstand erneuern. Wir werden beobachten, dass wir allerdings immer noch versucht werden können. Und wir können auch noch sündigen. Aber in dem Maß, wie sich dein Verstand erneuert, in dem Maß, wie du begreifst, dass nicht die Summe deiner Taten deine Identität darstellt, sondern Gottes Sicht über dich, in dem Moment kann was passieren. Jesus schaut nie auf das, was du getan hast, sondern er schaut auf das, was du sein sollst, in ihn hineinversetzt, gerecht und heilig. Selbst wenn du Mist baust, sieht Gott dich deiner Identität entsprechend. Das ist ganz wichtig. Nur der zeigt wahre Größe, der einmal mehr aufsteht, wie er hinfällt. Zitat aus einer ganz doofen Fernsehserie. Aber das war das einzig Vernünftige an der ganzen Folge. Ja. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören. Auf jeden Fall, wenn du dich der Identität bewusst bist, dann können diese Kette abfallen. Und niemand kann mehr an dir zupfen, dass du reagieren musst wie so eine Marionette. Und ja, ich habe einen Rat für dich heute Morgen. Zum einen, wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, mach vielleicht mal eines. Akzeptier ihn als den Christus, als den Herrn, den Gesalbten. Da tun wir uns, weil aus der Demokratie kommen, ziemlich schwer. Wir wissen gar nicht mehr, was das heißt, was ein Herr ist. Ein Herr befiehlt und der Rest folgt. Und Taufe ist ja der meiste von euch ein Begriff. Und das ist kein Ritual, das ist keine Aufnahmeprüfung in einer Gemeinschaft. Taufe heißt nichts anderes. Meine Identität als Lieschen Müller oder wie du sonst heißt, die stirbt, die wird ersäuft, die ist tot und die bleibt unten. Und wenn sie dann hochkommt, machen wir meistens wieder Wiederbelebungsversuche, anstatt damit zu drücken. Deine Identität muss sterben. Dann kannst du die Identität Gottes anziehen. Und Leute, ich weiß, dass ihr das wisst. Aber das ist ein Unterschied zwischen Wissen und Tun. Und hier kommt es aufs Tun drauf an. Und das Zweite, wenn du noch nicht Christ bist, kehr um und zu Buße. Lass dich taufen, das hat der Petrus gesagt, wo sie an Pfingsten gefragt haben, was sollen wir tun? Den Rat kann ich dir auch geben. Bekenn deine Sünde. Ich glaube, vor der Anfang tut es auch mal einfach einen Generalrundumschlag, wobei du nachher mal hinsitzen kannst und dir das in Ruhe überlegen willst, weil da gibt es wahrscheinlich Punkte, wo du dich vielleicht entschuldigen musst. Wo du was wieder gut machen musst, wenn du gestohlen hast, zurückgeben musst. Okay? Und tut Buße heißt nicht nur Sünde bekennen, tut Buße hat immer damit zu tun mit Umkehren. Das heißt also, deine Gedankenkiste da oben, mal ein wenig Druckluft rein, entstaube, damit du in eine andere Richtung denken kannst. Und das einfach mal zulassen, die Wahrheit, die in der Bibel steht. Da werden nämlich die meisten ziemlich giftig. Ja, habt ihr schon mal mit jemandem diskutiert, wo überzeugt ist, dass aus dem Urknall alles entstanden ist? Da merkt ihr es. Das hängt damit zusammen, dass diese Leute es hassen, dass es etwas gibt, was über ihnen steht. Eine Theorie übrigens vom Urknall sagt, die Wahrscheinlichkeit ist so groß, wie wenn ein Tornado über einen Schrottplatz fliegt und nachher kommt ein Jumbo-Jet raus. Aber wir reden das wir reden noch von was anderes. Die Taufe gehört auch dazu. Und auch für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ihn kennenlernen willst, für dich gilt es genauso. Deine persönliche Identität muss sterben. Lieschen Müller, versenke. Und Gerechtigkeit Gottes kommt aus dem Wasser raus. So ist es. Oder in frommen Kreisen sagt man da, glaube ich, Amen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann dir nur sagen, hörst du noch mal an. Das sind diese ganz, ganz grundlegenden Botschaften, mit denen wir leben. Und das musst du nicht einmal hören, sondern so lang, bis du es eben auch lebst. Ja? Amen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche im Sieg. Ja? Und dass einfach unser Sinn sich dem anpasst, was Gott für uns getan hat. Und wenn du jemand anders trifft, ermutigt euch gegenseitig und ja, hilft nicht noch dem Feind mit der Verdammnis obendrauf, ne? Ich habe es da ja gleich gesagt, sondern ermutige, ja, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. Ein freundliches Wort tut gut, ist gut für die Seele, steht in Sprüchen. Ja, okay, also ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, gesegnete Woche. Eben wie immer, Stühle umstellen und so weiter und so weiter. Bleibt doch ein bisschen da und ja, Jesus ist Sieger.